Gut. Bei welchem Thema sind wir?
Immer noch beim Reich Gottes.
Immer noch beim Reich Gottes. Ja. Ich habe heute was ganz Interessantes gefunden. Ich habe gesagt, Herr, was? Und dann fiel mir stundenlang immer ein Zettel mit Bibelstellen ein und dann hatte ich immer den Eindruck, lies den Zettel, da ist deine Predigt drauf. Und dann dachte ich mir, ja, was soll das? Aber dann habe ich es gelesen und dann, ja, ja, aber es ist ein sehr langer Abschnitt. Aber ich werde nur die wichtigsten Sachen rausnehmen, weil ihr kennt es ja sowieso. Aber der Abschnitt ist von Markus Kapitel 2, Vers 1 bis Markus Kapitel 3, Vers 6. Der ganze Abschnitt, aber wie gesagt, ich werde nicht alles lesen, das wäre viel zu lange. Ich werde nur einzelne Sachen rausnehmen und ich werde anfangen mit einem Vers von Markus 2, Vers 21 und 22. Und hier sagt Jesus, niemand näht einen Flicken von neuem Tuch auf ein altes Gewand, sonst reißt das Eingesetzte von ihm ab, das Neue vom Alten, und ein schlimmerer Riss entsteht. Auch füllt niemand neuen Wein in alte Schläuche, sonst wird der Wein die Schläuche zerreißen und der Wein und die Schläuche verderben, sondern neuen Wein füllt man in neue Schläuche. Das möchte ich nehmen als Einstieg für dieses Ganze, was hier rundum passiert. Und als Überschrift könnte man nehmen, neues Leben zerstört alte Traditionen. Ja, neues Leben zerstört alte Traditionen. Und ich fange hier mal an. Ja, mit Vers Markus 2, Vers 1. Und nach einigen Tagen ging er, also Jesus, wieder nach Kapernaum hinein. Und es wurde bekannt, dass er im Hause sei und es versammelten sich viele, sodass sie keinen Platz mehr hatten, nicht einmal vor der Tür. Also das ist ja eine Versammlung, oder? Ja, da müssen hunderte von Leute gewesen sein, die im ganzen Haus und vor der Tür, da war nirgends mehr Platz. An den Fenstern überall sind die gewesen, die Leute. Und er hat gepredigt. Ja. Und dann passiert diese Geschichte, dass vier Leute kommen, vier Männer, die einen Gelähmten tragen, nämlich ihren Freund. Und dann haben sie das Dach abgedeckt. Na, stell dir mal vor, hey. Hast du gleich hier in Österreich meine Anzeige am Hals, das Dach abdeckst. Hinterher muss man es halt bezahlen. Aber sie machen das und sie lassen den Gelähmten an Seilen hinunter. Und dann, als Jesus ihren Glauben sah, spricht er zu dem gelähmten Kind, deine Sünden sind vergeben. Wow. Das ist eine tolle Sache, oder? Jesus vergibt Sünden, aber das war jetzt nicht unbedingt der Punkt, warum der Gelähmte da runtergekommen ist. Eigentlich wollte er Heilung. Und auch seine Freunde wollten Heilung. Und Jesus sagt zuerst einmal, Kind, deine Sünden sind dir vergeben. Es saßen dort aber einige von den Schriftgelehrten und überlegten in ihren Herzen, was redet dieser so? Er lästert. Wer kann Sünden vergeben außer einem Gott? Jetzt müssen wir mal sehen, Jesus tat nur das, was er den Vater tun sieht, oder? Und der Vater kennt die Herzen der Menschen. So, und jetzt kommen diese vier mit dem Gelähmten. Sie kommen nicht bei der Tür rein, weil die Schriftgelehrten und Pharisäer wieder mal die ersten Plätze hatten und alles verstellten. Ja. Also was tun sie? Rauf aufs Dach, das ist ja schon mal eine Anstrengung. Trag mal einen Gelähmten aufs Dach hoch. Dann das Dach abdecken. Dann brauchte man noch Seile, um den Gelähmten da runterzulassen. Ja, was weiß ich, 3 Meter oder so, keine Ahnung, wie hoch das war. Dann liegt er da vor Jesus, derjenige, der die Kranken heilt, der die Gebundenen befreit, und er sagt zu ihm: Kind, deine Sünden sind dir vergeben. Aber ich denke, Gott hat einen Plan bei allem, was er tut, oder? Gott hat einen Plan. Und der Plan in dem Fall war wahrscheinlich, dass er mal das Herz der Schriftgelehrten offenbart. Diese religiösen Frommen. Und die hat noch sofort einige Gedanken in ihren Herzen: Der lästert Gott. Wer kann den Sünden vergeben außer Gott? Was sie nicht erkannt hatten, war, dass genau deswegen Jesus gekommen ist. Er ist der Messias, der die Sünde hinwegnimmt. Und sie warteten ja auf den Messias, der die Sünde wegnimmt und sie wieder in die Gemeinschaft mit Gott bringt. Aber sie erkannten nicht, dass es Jesus war, von dem alle Propheten geredet haben und auf den sie gewartet haben. Und so, sie stehen dort und sie wollen Jesus ja eigentlich bei irgendetwas erwischen, um ihn anzuklagen. Sie waren ja nicht in der Versammlung, weil sie von ihm geheilt werden wollten. Sie waren auch nicht in der Versammlung, weil sie von seiner Lehre so begeistert waren. Sie waren auch nicht in der Versammlung, um von Gott irgendwie gesegnet zu werden, sondern sie waren ja da, um ihn bei irgendetwas zu erwischen, was er falsch macht, um ihn anklagen zu können. Und jetzt hat er was getan. Jetzt haben wir ihn. Er vergibt Sünden, das kann nur Gott. Und während sie so überlegen, merkt Jesus, was in ihren Herzen ist. Und sogleich erkannte Jesus in seinem Geist, in Vers 8, dass sie so bei sich überlegten, und spricht zu ihnen: Was ihr überlegt, ihr dies in euren Herzen? Was ist leichter? Jetzt fragt er sie was. Was ist leichter? Zu dem Gelähmten zu sagen: Deine Sünden sind vergeben? Oder zu sagen: Steh auf und nimm dein Bett auf und geh umher? Was ist leichter? Sünden zu vergeben oder Kranke zu heilen? Tja, ich würde sagen, wir Menschen können weder das eine noch das andere, oder? Wir können weder Sünden vergeben, noch können wir Kranke heilen. Wir haben diese Kraft nicht. Ja? Denn wir sind von Natur aus selber alle Sünder und brauchen Vergebung. Ja? Und wir haben die Herrlichkeit Gottes verloren durch den Sündenfall, und damit haben wir keine Kraft mehr, irgendetwas zu verändern. Also, was ist leichter? Na, im Endeffekt gar nichts. Beides unmöglich für uns Menschen. Und dann sagt Jesus: Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf der Erde Sünden zu vergeben, spricht er zu dem Gelähmten: Ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett auf und geh in dein Haus. Und er stand auf, nahm sogleich das Bett auf und ging vor allen hinaus, sodass alle außer sich gerieten und Gott verherrlichten und sagten: Niemals haben wir so etwas gesehen. Ja, wenn das hier passiert, wenn wir Erweckung bekommen in Vorarlberg, haben wir ein riesengroßes Problem. Die Krankenhäuser werden leer werden, damit haben wir einen Prozess am Hals. wegen geschäftsschädigendem Verhalten. Die Ärzte und Krankenschwestern arbeitslos sind. Ja, als die Erweckung in Wales in England war, 1890 rum, schätze ich mal. Genau kann ich es jetzt gar nicht sagen. Aber ich denke so 1890. Das war die größte Erweckung, die diese Welt bisher gesehen hat. Fast eine ganze Provinz hat sich da bekehrt. Ich weiß nicht, was waren das? 200.000 Leute in einem Jahr oder so haben sich da bekehrt. Das hatte solche Auswirkungen, dass die Polizei, ich glaube, 6 Monate lang keinen einzigen Kriminalfall hatte. Die haben weiße Handschuhe angezogen, die Polizisten, weil sie nichts mehr zu tun hatten. 6 Monate lang, glaube ich, ging das. Bis sie wieder einen Kriminalfall hatten und das war ein Betrunkener. Also, Jesus tut hier ein Wunder. Und er fordert die Schriftgelehrten heraus und sagt, was ist leichter? Sündenvergebung oder einen Gelähmten heilen? Da sind die jetzt mal angestanden. Wir wissen, dass das für Gott kein Problem ist, aber wir sind Menschen. Und die Schriftgelehrten sahen auch in Jesus nur einen Menschen. Und darum hat er dann gesagt, damit ihr wisst, dass ich Vollmacht habe, Sünden zu vergeben. Steh auf und geh nach Hause. Weil wenn ich den Gelähmten heilen kann, dann kann ich auch Sünden vergeben. Das war der Umkehrschluss. Ja? Er sagt, ich zeige es euch, dass ich Sünden vergeben kann. Dass ihr es alle seht. Ich zeige es euch. Weil Sündenvergebung sieht man nicht, oder? Ja, ich meine, eine Person, die Sündenvergebung empfängt, ganz real, der verändert sich. Man sieht es in den Augen, man sieht es in seinem Verhalten schon. Aber wenn ein Gelähmter aufsteht, ist das doch mal nochmal was anderes. Oder ein Blinder plötzlich wieder sieht. Ja. Es gab mir einen riesen Ärger in Kärnten. Da hat auch einer Heilung erlebt. Auf dem Bauernhof. Wir haben da immer Pilze gesammelt. Und einmal war eben ein Falscher dabei. Das gab eine Pilzvergiftung. Dann hatte man die Rettung geholt. Und der hatte ganz eindeutige Symptome, Pilzvergiftung sofort. Der war halb am Sterben. Ab in den Krankenwagen und dann bis Spital an der Trau 30 Kilometer. Da fährt man eine Zeit lang. Bundesstraße. Ja, es gibt auch Autobahn. Stück. Aber mal den Weg runter 7 Kilometer kannst du mit so einem Krankenwagen gerade mal 40 km/h fahren, sage ich. Und dann Bundesstraße auf der Autobahn und dann ins Krankenhaus. Da ist man also mal mindestens eine halbe Stunde unterwegs. Ja, 40 Minuten. Und einige Leute aus dem Bauernhof sind mitgefahren im Krankenwagen und haben da im Krankenwagen demjenigen die Hand aufgelegt und für ihn gebetet. Bis ins Krankenhaus, dass der Sanitäter da fast durchgedreht ist. Im Krankenhaus wurde er vom Arzt untersucht und er war geheilt.
Halleluja.
Der Arzt hat überhaupt nichts gefunden. Nichts mehr da. Und die Sanitäter waren stinksauer und ja. Gott tut Wunder, oder?
Amen.
Aber es freut nicht immer alle Leute. Nicht immer sind alle begeistert, wenn es Heilungen gibt. Und diese Schriftgelehrten hier hatten keine Begeisterung. Gehen wir zur zweiten Geschichte. Vers 13. Da begegnet er dem Zolleinnehmer Levi. Ja. Und zu diesem Zolleinnehmer geht er essen, sage ich jetzt mal. Abendessen. Vers 15. Und es geschieht, dass er in seinem Haus zu Tisch lag und viele Zöllner und Sünder lagen mit Jesus und seinen Jüngern zu Tisch, denn es waren viele und sie folgten ihm nach. Und als die Schriftgelehrten der Pharisäer ihn mit den Sündern und Zöllnern essen sahen, sagten sie zu seinen Jüngern, mit den Zöllnern und Sündern isst er? Und Jesus hörte es und spricht zu ihnen, nicht die Starken brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Jesus ist zu den Sündern gegangen, nicht weil das eine bessere Gemeinschaft war, die ihm besser gefallen hat, sondern weil das die Leute sind, die ihn brauchen.
Amen.
Und er ist zu den Kranken gegangen, weil das die Leute sind, die ihn brauchen. Die Gerechten, die brauchen ihn nicht. Die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die Priester, die Leviten, die glaubten, sie sind eh so gut und alles ist in Ordnung mit ihnen, ja. Die brauchen ihn nicht. Aber diejenigen, die Sünder sind, die brauchen ihn. Die Zöllner, die für Rom gearbeitet haben und die Steuern eingehoben haben vom Volk, die wurden gehasst. Und das Finanzamt mag bei uns auch keiner, oder? Ja. Zoll gibt's ja keinen mehr bei uns. Wir sind ja jetzt in der EU, die Zöllner sind weg. Aber das Finanzamt ist noch da und die nehmen uns noch die Steuern. Aber seit ich in Guatemala war, habe ich damit auch kein Problem mehr, weil hier in Österreich kann ich das Wasser trinken. Ich habe eine schöne Straße, wo ich mit 130 über die Autobahn fahren kann. Wenn es sein muss, sogar 200, was ich aber nicht tue, was auch mein Auto gar nicht bringt. Aber in Guatemala brauchst du keine Geschwindigkeitsbeschränkung. Wenn du dein Auto und dich selber liebst, dann hörst du bei 80 auf. Ja, auf der Autobahn sogar. Ja. Du kannst die Luft atmen hier. In Guatemala City damals, da stank die ganze Luft nach Diesel, als wärst du mitten auf der Tankstelle. Ja. Mit den Zöllnern und Sündern ist er. Wo treibt sich Jesus eigentlich rum? Mit welchen Leuten umgibt er sich? Bei wem ist denn der eigentlich? Und sie haben sich aufgeregt. Ja, das ist die falsche Gesellschaft. Ja, und wieder sehen wir hier die Schriftgelehrten der Pharisäer, die sicherlich nicht beim Essen mit dabei waren, weil sie Jesus liebten, weil sie die Gemeinschaft der Jünger wollten, weil sie begeistert waren von seiner Lehre, sondern weil sie wieder mal etwas suchten, um ihn anklagen zu können. Und schon wieder haben sie was gefunden. Ja, also die Leute, mit denen Jesus sich abgibt, die kannst du echt vergessen. Das ist ja die unterste Schicht, das ist ja Wahnsinn. Ja. Dann geht's weiter, Vers 18. Und die Jünger des Johannes, also des Täufers, und die Pharisäer fasteten und sagen zu ihm, und sie kommen und sagen zu ihm, warum fasten die Jünger des Johannes und die Jünger der Pharisäer? Deine Jünger aber fasten nicht. Schon wieder haben sie einen Punkt, die Pharisäer fasten, die haben ja viele Fastenzeiten. Die Jünger des Johannes waren auch noch in dieser alten Tradition des Judentums drinnen und haben auch gefastet, aber die Jünger Jesu fasteten nicht, obwohl sie Juden waren. Und da kommen sie gleich wieder, die Pharisäer, und sagen, hey du Jesus, du bist ein Gotteslästerer, du treibst dich unter den falschen Leuten rum und jetzt fastet ihr nicht mal. Sag mal, was läuft denn hier eigentlich? Und dann sagt Jesus, ja, solange der Bräutigam da ist, werden sie auch nicht fasten. Erst wenn der Bräutigam weg ist. Und aus persönlicher Erfahrung kann ich sagen, immer dann, wenn ich Jesus nicht mehr erlebe, weil irgendwelche Dinge in meinem Leben vielleicht laufen, die nicht gut sind und die Gegenwart Jesu nicht mehr da ist, dann faste ich. Aber solange die Gegenwart Jesu da ist und es mir gut geht und ich den Herrn erlebe, habe ich eigentlich wenig Lust zu fasten. Kennt ihr das? Ich habe natürlich meine Fastenzeiten und wir werden ja auch als ganze Gemeinde demnächst wieder fasten. Bin gespannt, was dann wieder passiert. Sind immer interessante Zeiten. Aber hier haben wir es mit alten Traditionen zu tun. Ja? Also Jesus, du kannst keine Sünden vergeben. Das kann nur Gott, das kannst du nicht machen. Und jetzt kommen wir und verkündigen, Jesus ist der Messias. Jesus ist der Christus, Jesus will dir deine Sünden vergeben. Da ecken wir genauso mit den Leuten an, die alles Mögliche verkündigen, nur nicht, dass Jesus der Messias ist. Ja? Da ecken wir bei den Leuten an, die vielleicht der Meinung sind, eigentlich brauchen sie Jesus gar nicht. Sie tun gute Werke, sie haben die Kirche, sie haben die Heiligen, sie haben die Maria, sie haben das Fegefeuer. Wenn gar nichts mehr hilft, dann brutzeln wir aber 100.000 Jahre. Ja. Und so weiter und so fort. Aber Jesus vergibt Sünden. Und sie regen sich auf. Sie regen sich auf. Aber Jesus ist der Einzige, der Sünden vergeben kann, weil dazu ist er gekommen. Amen.
Halleluja.
Halleluja. Und die Wunder, die passieren, wie bei diesen Gelähmten, die sind eigentlich nur dazu da, dass unser Wort von der Vergebung bestätigt wird. Und er bestätigte das Wort durch die mitfolgenden Zeichen, oder? So ist es. Und er treibt sich unter Leuten rum, wo die Pharisäer sagen, hey, so geht's nicht. Wir müssen bei den Normalen sein, bei den Religiösen, bei den Frommen, bei den Adeligen, bei den Reichen. Da ist unser Platz. Aber nicht bei diesem Fußvolk, bei den Zöllnern, bei den Sündern, bei den Kranken, bei denen, die keinen Rang, keinen Namen und kein Ansehen haben. Was wollen wir denn dort? Was wollen wir denn bei diesen bösen und schlechten Menschen? Aber genau Sünder sind diejenigen, die wissen, dass sie Sünder sind, oder? Und dass sie Vergebung brauchen. Und genau die Kranken sind es, die wissen, dass sie krank sind, dass sie Heilung brauchen. Und so genau da ist unser Platz. Ja, genau da ist unser Platz. Genau da müssen wir hin. Zu den Kranken, zu den Sündern, zu den Zöllnern, zu den Ausgestoßenen. Und es gibt natürlich auch Reiche und Adelige und Angesehene, die zu Jesus kommen, aber es sind wenige. Und zu denen haben wir sowieso keinen Zutritt. Ja? Da kommen wir sowieso nicht rein. Aber die anderen können wir erreichen, die in unserer Umgebung. Diejenigen, die stolz und hochmütig sind und Egoisten, Ehebrecher, Alkoholiker, Esoteriker, ja, die. Und die Frommen, die haben sich wieder aufgeregt, weil sie leben in einer Tradition, wir sind unter uns. Wir sind unter uns. Ja. Und da lassen wir diese schlechten Leute gar nicht rein. Ja. Wir sind unter uns. Wir diskutieren religiöse Dinge. Wir leben einen frommen, heiligen Lebensstil. Wir schauen, dass wir uns absondern von diesen schlechten Menschen. Ja. Und sie fasten regelmäßig, weil sie wollen auch Gott wohlgefallen. Und auch das ist ihnen schon wieder sauer aufgestiegen. Jesus fastet nicht, seine Jünger fasten nicht. Hey, was ist denn hier los? Ja, wir haben doch fixe Fastenzeiten, die müssen eingehalten werden. Das ist Tradition. Was ist denn hier los? Und Jesus sagt, nee. Und dann kommt das, was ich am Anfang gelesen habe, neuer Wein in neue Schläuche und kein frischer Stoff auf ein altes Kleid. Das bringt's nicht. Neuer Wein muss in einen neuen Schlauch. Denn damals war es ja so, das war ja diese Ziegenschläuche waren das. Die sind ganz speziell präpariert worden, um weich und geschmeidig zu bleiben. Aber die werden eben auch alt. Und dann werden sie brüchig und hart. Und wenn du da jetzt in so einen brüchigen, harten Sack einen frischen Wein reintust, der noch gärt, dann bläst er sich auf. Das ist wie wenn ich eine Bohnensuppe esse. Das bläst mich auch auf. Ja. Und er sagt, nee, das neue Leben, diese neue Freiheit, dieser neue Bund, der kann mit diesen alten Traditionen nichts mehr anfangen. Der sprengt das. Der sprengt das. Ja. Diese alten Traditionen können dieses neue Leben nicht festhalten. Ja, da passieren die Dinge eben dann, wenn Gott wirkt und nicht, wann wir Menschen denken, dass es zu geschehen hat. Da wird eben gefastet, wann wir den Eindruck haben, dass es dran ist. Und nicht, weil ein Terminkalender uns das vorschreibt. Dann werden eben die Kranken geheilt. Egal wo und wie. Ja? Und da passiert Vergebung von Sünde und Schuld, wenn wir Menschen zu Jesus bringen. Ja? Ob das den Religiösen gefällt oder nicht. Neues Leben. Und wir treffen uns mit Menschen zum Essen, wo die ganz frommen sagen würden, das kannst du nicht machen. Du kannst natürlich nicht zu diesen Leuten gehen. Doch, das kann ich. Weil es geht um das neue Leben, es geht um eine Führung durch den Heiligen Geist. Ja, Jesus tat nur, was er den Vater tun sieht, und wir müssen das Gleiche tun, oder? Und dann gehen wir in so Menschen hin, wo andere nicht hingehen. Und dann dienen wir Menschen an den unmöglichsten Orten, zu unmöglichen Zeiten. Und erleben, wie Menschen Vergebung empfangen, erleben, wie Kranke geheilt werden. Ja. Und haben Gemeinschaft mit Menschen, die wissen, ich brauche Vergebung. Ich brauche ein neues Herz. Ich brauche einen neuen Geist. Ich brauche Jesus. Weil ich bin ein Sünder. Ich bin daneben. Ich bin völlig falsch. Ja, ich kann nicht vor Gott erscheinen, so wie ich bin. Die Leute gibt es. Ja. Und in dem Moment, wo wir versuchen, dieses neue Leben, das Gott uns gegeben hat, in alte Traditionen reinzupressen, läuft etwas falsch. Wir werden Erweckung bekommen. Und dann sind die alten Traditionen Geschichte. Dann können wir die Leute nicht mehr in den Gottesdienst einladen, damit sie das Evangelium hören, sondern dann wirst du sie draußen auf der Straße zum Herrn führen müssen, weil du einfach gerade da bist. Und dann können wir nicht warten, bis ein Heilungsevangelist aus Afrika oder Amerika kommt, ja, und das Montforthaus uns einen Saal zur Verfügung stellt, damit wir einen Heilungsgottesdienst machen, sondern dann bist du derjenige, der irgendwo in dieser Stadt oder in diesem Land, an irgendeinem unmöglichen Ort, zu einer unmöglichen Zeit, den Leuten die Hände auflegt, für sie betet und sie werden geheilt. Amen. Ja? Ohne dass ein Heilungsevangelist da ist, ohne dass ein Heilungsgottesdienst ist, ohne dass du im Hauskreis bist oder sonst wo. Du bist vielleicht völlig alleine irgendwo, im Stadtbus oder im Landbus oder im Zug. Und du bist gefragt. Und dann gibt es vielleicht Leute, die regen sich drüber auf. Ja. Wenn das Leben Jesu in uns reinkommt, dann sprengt das die alten Traditionen. Und Gott will etwas Neues tun. Wisst ihr das?
Amen.
Das sage ich seit Jahren. Seit Jahren. Ja, seit wir den Ruf bekamen, nach Feldkirch zu gehen, wussten wir, Gott will eine neue Art von Gemeinde, eine neue Art von Gemeinschaft. Er will etwas Neues tun mit uns. Das Problem ist, dass wir kein Vorbild haben, wie dieses neu aussieht. Wir müssen Schritt für Schritt gehen. Und das Interessante ist, seit ich anfange, über dieses Reich Gottes zu predigen, die letzten Wochen, ich kriege eine ganz neue Sicht über den Plan Gottes für die Menschheit, über den Plan Gottes, wie er von Anbeginn der Zeit bis zum Ende wirkt, über die Herrschaft und die Größe Gottes und dass Satan besiegt ist. Und Jesus der Herr, ich kriege eine ganz neue Sicht darüber. Und ich bin so begeistert. Das ist so gewaltig. Ja. Und hier wieder, dieses neue Leben lässt sich nicht mehr in die alten Traditionen reinpressen. Es geht nicht mehr. Ja. Jesus will uns in die Ruhe Gottes hineinführen. Jesus will uns in das geistliche Kanaan hineinführen und da ist eine Weite, da ist eine Ruhe, da ist eine Herrlichkeit, da ist eine Vollmacht und Autorität und ein Frieden, den können wir uns gar nicht vorstellen. Und da drinnen soll unsere Seele zur Ruhe kommen. Egal, was deinem Leib in dieser Welt angetan wird. Aber deine Seele lebt im absoluten Frieden Gottes, in der Ruhe Gottes. Ja? Aber hier versuchen die Pharisäer und Schriftgelehrten, Jesus in ein Schema reinzupressen. Du darfst nicht mit diesen Leuten sein. Du musst fasten. Du kannst nicht die Sünden vergeben. Und Jesus sagt, hey, neuer Wein muss in einen neuen Schlauch. Vergesst den alten. Vergesst das alte Kleid. Vergesst das alte Gesetz. Vergesst den alten Bund. Das ist vorbei. Ja? Wir leben in einem neuen Bund, erfüllt vom Heiligen Geist, ja, und wir sollen die Wege Gottes erkennen. Und die sind außerhalb religiöser Normen. Ja. Und es geht weiter, Vers 23, Markus 2. Und es geschah, dass er am Sabbat durch die Saaten ging, also über die Felder. Und seine Jünger fingen an, im Gehen die Ähren abzupflücken und die Pharisäer sagten zu ihm, sieh, was tun sie am Sabbat, das nicht erlaubt ist. Es war ja so, das Gesetz des Mose erlaubte, wenn du durch ein Feld gehst, dass du für dich persönlich zur Stärkung dir etwas runterholen kannst von diesem Feld, was du jetzt gerade brauchst. Also du darfst nichts mit nach Hause nehmen, aber für unterwegs. Darfst du das? Gut. Das Problem hier aber war, sie haben es am Sabbat getan. Und sie rissen die Ähren ab vom Halm, zerrieben sie zwischen den Fingern, damit sie die Körner rausholten aus der Schale. Und die Pharisäer regten sich auf, weil das ist Arbeit. Ich habe mal eine Dokumentation gesehen über sehr konservative Juden in Israel. Und ich denke, das war Jerusalem. Da gibt es einen Stadtteil, da leben nur konservative Juden und da wird am Sabbat abgesperrt. Da wird am Sabbat rund um die Straßen gesperrt, damit ja niemand reinfährt und auch niemand rausfährt. Weil das ist Arbeit. Und der Journalist, der die Doku gemacht hat, der ist da reingegangen und dann hat er eben verschiedene konservative Juden, die da rumliefen, bestimmte Fragen gestellt. Können Sie mir sagen, wie spät es ist? Können Sie mir sagen, wie ich zum Bahnhof komme? Oder zum Flughafen? Oder da oder dorthin? Er hat keine Antworten gekriegt. Nein, weil der Punkt ist, wenn er auf die Uhr schaut, dann arbeitet er. Das geht nicht. Wenn er dir den Weg erklärt zum Bahnhof oder zum Flughafen, dann arbeitet er. Das geht nicht. Er darf nichts tun. Ja? Und so hier, sie gingen durch die Saaten, sie gingen durch die Felder, holten sich die Ähren runter, zerrieben sie zwischen den Händen und haben sie gegessen. Und schon waren die Pharisäer wieder da. Ihr arbeitet. Das ist verboten. Und dann sagt Jesus zu ihnen, ja, okay. Wisst ihr noch, was David getan hat? David ist ins Haus Gottes gegangen und hat die Schaubrote gegessen, die nur der Priester essen durfte. Und Gott hat ihn nicht getötet. Was ist jetzt? Ich denke, da hatten die Pharisäer jetzt ein Problem. Ja, und dann sagt er, der Sabbat ist um des Menschen willen geschaffen worden und nicht der Mensch um des Sabbats willen. Somit ist der Sohn des Menschen Herr auch des Sabbats. Der Mensch ist nicht am siebten Tag geschaffen worden, sage ich mal. Eigentlich am sechsten, am Abend. Ja. Er ist nicht geschaffen worden, um den Sabbat zu halten. Sondern der siebte Tag ist geschaffen worden, damit der Mensch einen Ruhetag hat. Ja. Und somit ist der Mensch auch der Herr über den Sabbat. Und wir wissen ja in der Zwischenzeit, dass es den Sabbat in dem Sinn sowieso nicht mehr gibt, weil wir sollen ja in der Ruhe Gottes leben. Nicht nur einen Tag, sondern 7 Tage die Woche. Und es ist auch ein Bild auf die Ewigkeit, wo wir in der Ruhe Gottes leben, die ganze Ewigkeit. Ja, auch da leben wir in der Ruhe Gottes. Ja. Und so immer sind die Religiösen und die Frommen da mit ihren Traditionen, das dürft ihr nicht, das dürft ihr nicht, das ist verboten, das ist so und so. Wir leben in der Freiheit. Wir dürfen die Freiheit nicht missbrauchen wie die Sünde. Das ist schon richtig. Aber wenn wir in dieser Ruhe Gottes leben, wie Hebräer 4 es uns sagt, in geistlichen Kanaan, dann wirst du nicht sündigen. Weil du erlebst so eine Herrlichkeit Gottes, dass du gar keine Lust mehr da rauszugehen und zu sündigen. Weil deine Seele ist gesättigt mit allem Gutem. Was brauchst du noch? Ja. Und dann geht's weiter. Kapitel 3, Vers 1. Und er ging wieder in die Synagoge. Und es war dort ein Mensch, der eine verdorrte Hand hatte. Und sie lauerten auf ihn, ob er ihn am Sabbat heilen würde, damit sie ihn anklagen können. Wieder sind sie da. Dieses Mal sage ich in der Gemeinde, in der Synagoge, in der Kirche. Wieder sind sie da am Sabbat und warten darauf, dass er irgendetwas tut. Und er spricht zu dem Menschen, der die verdorrte Hand hatte, steh auf und tritt in die Mitte. Ja, holt den raus mit der kaputten Hand. Sagt, stell dich mal hierher, dass alle dich sehen können. Weil er wusste schon wieder, was in ihren Herzen ist. Und er spricht zu ihnen, ist es erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun oder Böses zu tun? Das Leben zu retten oder zu töten? Sie aber schwiegen. Und er blickte auf sie umher mit Zorn, betrübt über die Verhärtung ihres Herzens. Jesus stellt ihnen eine Frage und sagt, was darf ich am Sabbat tun, Gutes oder Böses? Darf ich ein Leben retten oder nicht? Und sie gaben ihm keine Antwort. Weil natürlich wussten sie, dass man auch Leben am Sabbat retten kann. Aber sie wussten auch, wenn sie das jetzt sagen, dann wird er diesen Mann heilen. Und das wollten sie nicht. Und außerdem hätten sie ihr Einverständnis dazu gegeben. Das wollten sie ja auch nicht. Sie waren ja dagegen, dass er ein Wunder tut am Sabbat. Also, wir verhärten unser Herz und wir sagen weder Ja noch Nein. Wir geben gar keine Antwort. Wir reden mit ihm gar nicht drüber. Wir warten darauf, dass er ihn heilt. Weil sie wussten, dass er es tut. Und er spricht zu den Menschen, Vers 5, strecke die Hand aus. Und er streckte sie aus und seine Hand wurde wieder hergestellt. Und die Pharisäer gingen hinaus und hielten mit den Herodianern sofort Rat gegen ihn, wie sie ihn umbringen könnten. Hier war die Gruppe der religiösen Pharisäer und hier war die Gruppe der Herodianer. Da ist man der Meinung, das sind Juden, die mit Herodes zu tun hatten und die auf der Seite des Herodes standen, also eine politische Gruppe. Und die zwei, die politische Gruppe, die an der Macht war, und die religiöse Gruppe der Pharisäer, die ja auch die eigentliche religiöse Macht im Volk waren, die zwei haben sich verbündet. Und was haben sie gemacht? Sie beratschlagten sich, wie sie Jesus umbringen können. Das muss man sich mal vorstellen. Ein Mann, der die Kranken heilt, der die Sünde vergibt, der Dämonen austreibt, der den Leuten Gutes tut, der sich um die Sünder und Zöllner kümmert. Und die Religiösen und die Politischen ist er ein Dorn im Auge. Und sie sagen, den müssen wir umbringen. Der muss weg. Der zerstört unsere Traditionen, der zerstört unsere religiösen Traditionen, der gefährdet unsere politische Macht. Der Mann bekommt Einfluss, der muss weg. Der tut dem Menschen Gutes, der lässt sich von uns nicht in die Schranken weisen, der nimmt keinen Rücksicht auf Fastenzeiten, der nimmt keine Rücksicht auf den Sabbat, der nimmt keine Rücksicht auf unsere Traditionen, der nimmt keine Rücksicht auf unsere Gebote. Ja, der muss weg. Und das wird in Zukunft das Problem der Gemeinde Jesu sein. Weil es formiert sich in Europa eine religiös-politische Macht. Ganz fromm, mit der Bibel in der Hand. Zumindest in der einen Hand, in der anderen haben sie vielleicht den Koran. Und sie reden von Gott und sie stellen Traditionen auf. Und die Gemeinde Jesu wird sagen, nee, wir leben in der Freiheit des Geistes. Wir wissen, was der Vater von uns will und das tun wir. Und wir wissen, was in den Herzen der Menschen uns gegenüber ist und darauf legen wir den Finger, wie auf eine eitrige Wunde. Und wenn du das tust, dann schreien sie, au! Ich habe eine besondere Gabe und die ist nicht immer sehr gut. Und die lautet, ich kann Fragen stellen, die wehtun. Ich kann die richtige Frage stellen, wenn es drauf ankommt, ohne dass ich es merke, stelle ich irgendeine Frage und dann bin ich genau am wunden Punkt. Das hat mir schon viel Ärger eingebracht, weil Leute dann böse auf mich waren und ich wusste zuerst gar nicht warum, bis ich drauf kam, dass ich den wunden Punkt erwischt habe. Und das hat Jesus hier bei den Schriftgelehrten, bei den Herodianern, bei den Pharisäern und auch bei den Sadduzäern. Er trifft den wunden Punkt. Ihre Traditionen, ihre eigenen Gesetze, ihre eigenen Gebote, ihre Auslegung der Schrift, ihre Vorstellungen, wie Gott handeln muss. Aber Jesus kommt und sagt, hey, neuer Wein braucht einen neuen Schlauch. Ja, der Heilige Geist, der vom Himmel her kommt durch den neuen Bund, den kann man nicht in die alten Traditionen pressen. Der braucht Freiheit. Der muss sich entfalten. Der muss wirken können. Der muss handeln können. Der muss sich, der braucht Freiraum. Und von daher haben wir ein echtes Problem, weil jeder von uns ist für sein Leben selber verantwortlich. Im alten Bund wird dir genau gesagt, jetzt musst du fasten, jetzt musst du den Zehnten geben, jetzt musst du in den Tempel gehen, jetzt musst du dieses Opfer bringen, jetzt musst du jenes Opfer bringen, jetzt hast du das zu tun und jetzt hast du das zu tun. Im neuen Bund gibt es das nicht mehr. Neuer Wein muss in ein neues Leben fließen. Und das bist du. Und dann trenne dich von alten Traditionen und Vorstellungen, ja, und lass dich vom Geist leiten. Hinein in ein neues Leben, in die Ruhe Gottes, in das Reich Gottes. Erkenne die Schönheit, die Majestät, die Größe, die Herrlichkeit dieses Reiches. Ja, du bist aus Ägypten draußen. Du hast das Rote Meer durchschritten. Ja, ich weiß nicht, wo du bist. Unter dem Jordan stehst und das die Ruhe Gottes siehst, das Kanaan siehst. Und es fehlt nur noch ein Schritt, dass du reingehst. Es kann aber auch sein, dass du am Berg Gottes bist und du es nicht wagst, dich weiter auf Gott zuzubewegen, dich Jesus noch mehr zu nähern, weil du den Eindruck hast, jetzt wird's ungemütlich. Ja. Hier habe ich es plötzlich mit einer Macht und einer Kraft zu tun, die viel stärker ist wie ich, also da lasse ich es lieber mal bleiben. Ja? Ich bleib da, wo ich bin. Aber wenn du dich vom Geist leiten lässt, ja, Gott begegnest, den Jordan durchschreitest, hinein nach Kanaan, da wartet ein Leben auf dich, das ist viel, viel gewaltiger, als du es dir je vorstellen kannst. Da kannst du dein altes Leben vergessen. Da kannst du alles vergessen, was du an Traditionen, an Ritualen, an Prinzipien bisher gelernt hast, die in der Wüste funktioniert haben. Neuer Wein braucht einen neuen Schlauch. Eine neue Erfüllung des Heiligen Geistes braucht ein neues Gefäß. Überfließend. Und ich rede hier von etwas, was wir tatsächlich erleben können in der Realität. Nicht von einem Glaubenssatz, den wir aufstellen. Wir glauben. Ich vor Jahren hatte ich in einer anderen Gemeinde gepredigt. Und da kam ein Bruder zu mir, der viele Krankheiten hatte. Und sagt, Franz, bet für mich. Ich hatte den Aufruf für Gebet gemacht, um Heilung, Erfüllung mit dem Heiligen Geist, Bekehrung. Und der kam zu mir und sagt, Franz, bet für mich. Sag ich, okay, beten wir. Dann lege ich ihm die Hand auf und dann fängt er an zu beten. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube. Und betet da und erzählt Gott, was er alles glaubt. 10 Minuten lang. Und ich stehe da und gucke. Und so, als er fertig war, dachte ich mir, wenn der das wirklich alles glaubt, was er jetzt gebetet hat, dann sollte der für mich beten und nicht ich für ihn. Ja, aber wir können rein in das verheißene Land im Geist und eine Ruhe Gottes, eine Herrlichkeit Gottes erleben, die ist so gewaltig. Wir können Gottes Stimme den ganzen Tag hören. Wir können uns den ganzen Tag von Gottes Geist leiten lassen, wirklich 24 Stunden. Ich weiß, wovon ich rede. Ich habe es erlebt. Leider zurzeit nicht. Aber ich stehe wieder kurz davor, den Jordan zu überschreiten. Ich will da wieder rein. Und das hat nichts damit zu tun, dass wir etwas tun, sondern einfach, dass wir das annehmen, was Jesus bereits für uns getan hat. Und dann können wir hier diese Dinge erleben, die Jesus getan hat. Dass Menschen Vergebung empfangen, dass Zeichen und Wunder im Namen Jesus. Wir sind nicht mehr angewiesen auf besondere Traditionen und Fastenzeiten oder Gebetszeiten, sondern wir leben ja in der Ruhe Gottes, in der Gemeinschaft mit ihm. Ja. Und am Schluss wird es uns genauso gehen wie Jesus. Und sie versuchten ihn zu töten. Weil diese Freiheit des Geistes ein Anstoß für alle anderen Menschen ist. Die versuchen, ein gutes Leben zu führen und sie schaffen es nicht. Die versuchen, fromm zu leben aus eigenen Werken und sie können es nicht. Die versuchen, Gott wohlgefällig zu leben und sie wissen genau, es funktioniert nicht. Und dann kommst du mit deiner Freiheit des Geistes, mit der Herrlichkeit, mit dem Geist der Herrlichkeit auf deinem Leben, in Gemeinschaft mit Jesus. Und dann, um ein alttestamentliches Wort zu zitieren, von Kaleb und Josua, sie hatten einen anderen Geist. Und das stand in totaler Konfrontation zu ganz Israel. Nur Mose, Aaron und Kaleb waren bereit, nach Kanaan hineinzugehen. Alle anderen nicht, weil sie hatten einen anderen Geist. Und wieder murrte das Volk und wollte einen neuen Führer und zurückgehen nach Ägypten. Ja. Lasst uns das alte Leben, das wir bisher gelebt haben, ablegen. Was hast du bisher gelernt über Jüngerschaft, über Gemeinde, über Gebet, über Fasten? Schmeiß das alles mal weg. Und betritt die Ruhe Gottes. Rauf auf den Berg in die Gemeinschaft mit Jesus. Ja, betritt das himmlische Jerusalem. Ja, da wo Jesus ist, der König. Da wo unsere Geschwister sind, die vor uns gelebt haben. Abraham, David, Salomo, Jesaja. Noah, Maleachi, Jeremia, Hiob, Paulus, Petrus, ja, Barnabas und so weiter. Moody, Hudson Taylor, Wesley. Ich denke, auch Luther werden wir dort sehen. Huss, Zinzendorf und, und. Und wahrscheinlich 1 Million Leute oder 2 oder 3 oder 4, von deren Namen wir nie gehört haben. Und die gewaltige Dinge vollbracht haben. Aber die haben eben kein Buch geschrieben. Lasst uns rausgehen, hinein in den Geist, hinein in das Reich Gottes. Lasst uns neu erfüllt werden. Neuer Wein. Wumm. Und lasst uns mit Freude das annehmen, was Gott uns gibt. Lasst uns im Glauben das tun, was er uns sagt. Und lasst uns seine Wege für unser Leben erkennen. Und lasst unsere Versammlungen erfüllt sein von seiner Herrlichkeit, von seiner Gegenwart. Ja. Amen. Ja. Neues Leben zerstört alte Traditionen. Auch alte freikirchliche Traditionen werden dadurch zerstört. Wir gehen in ein, wie soll ich denn sagen? Ich hätte jetzt fast gesagt, in ein neues Zeitalter hinein. Ich denke, die Endzeit schreitet immer weiter fort, das antichristliche Reich formiert sich und auch die Gemeinde Jesu formiert sich. Und ich möchte dabei sein bei diesem Neuen. Willst du das auch? Amen. Dabei sein.
Amen.
Und es wird eine ganz neue Art von Gemeinde sein. Es wird eine ganz neue Art des Dienstes sein und es wird eine ganz neue Art des Kampfes werden, wo wir wirklich Dämonen gegenübertreten, wo wir wirklich die Kranken heilen, wo es wirklich darum geht, wer ist der Herr? Ist es wirklich Jesus oder ist es jemand anders? Das ist der springende Punkt. Aber der neue Wein zerstört die alten Ordnungen, die Menschen aufgerichtet haben. Und es kommt was ganz Neues auf uns zu. Wir müssen Schritt für Schritt gehen. Und ich merke, wie ich durch diese Predigten der letzten Wochen eine neue Sicht für Gottes Reich bekomme. Eine neue Sicht für diesen geistlichen Kampf bekomme. Eine neue Sicht für den Plan Gottes von Anfang bis zum Ende. Wie so einen roten Faden, der sich durch die ganze Weltgeschichte zieht. Und wo ich den Eindruck habe, hey Franz, lass doch diese Kleinigkeiten, mit denen du dich täglich rumärgerst. Das bringt gar nichts. Konzentrier dich auf das Große. Konzentrier dich auf die wirklich wichtigen Dinge. Und das andere lass die anderen machen. Ja, lass die Welt ihren Lauf nehmen. Die geht ihrem Untergang entgegen. Unser Ziel soll sein, Menschen zu retten. Das Reich Gottes aufzubauen. Das Tempel, das Heiligtum Gottes im Geist zu bauen. Und selber das Ziel zu erreichen. Amen?
Amen.
Das ist der Punkt. Ja, und dieses neue Leben, das auf uns zukommt, wird alte Traditionen zerstören. Und auch vieles in unserem Leben zerstören. Und ich habe das schon einmal erlebt, dass mein Leben total niedergebrochen ist. Innerhalb von Sekunden. Als ich merkte, dass ich etwas geglaubt habe, was Gott mir gesagt hat, und es war nicht Gott. Ich fuhr auf der Autobahn, ich musste auf einen Parkplatz rausfahren, dann habe ich Rotz und Wasser geheult. Wirklich. Ich bin völlig zusammengebrochen. Wenn das nicht Gott war, war das Gott, war das Gott, war das Gott, war das Gott, war das Gott. Wie so ein Dominoeffekt. Ein Stein schmiss den anderen um. Und zum Schluss blieb nur noch stehen, Jesus ist mein Herr, ist mein Erlöser. erster Sohn Gottes, erster Messias. Und alles andere ist zusammengekracht innerhalb von Sekunden. Das wird wieder passieren. Ja, das wird auch in den Gemeinden passieren. Die werden zusammenkrachen innerhalb kürzester Zeit, weil Gott möchte etwas Neues bauen. Im Geist. Ja. Und freikirchliche Traditionen und Prinzipien, mit denen wir Jahrzehnte gebaut haben, werden niedergerissen. Wir kommen als Volk Gottes in die Ruhe Gottes. Wir kommen als Volk Gottes hinein in einen Tempel und in ein Heiligtum, das real ist. Das ist nicht nur eine Geschichte, die wir zitieren aus der Bibel, sondern dieser Tempel Gottes ist real. Dieses Reich Gottes ist real. Ja, diese Ruhe Gottes ist real. Ja. Und da will er uns hineinführen. Ja. Und sobald das geschehen ist, kommen die Religiösen. Denen sind wir ein Anstoß. Denen gefällt das nicht. Und sie wollten Jesus töten. Sie wollten Lazarus töten, den Jesus von den Toten auferweckt hat. Nach 3 Tagen tot sein, wurde er auferweckt. Und schon waren wieder die Pharisäer da und wollten den, der lebendig gemacht wurde, töten. Das ist Irrsinn. Und sie werden auch uns eines Tages töten wollen. Aber noch ist es nicht so weit. Noch haben wir Zeit, uns darauf vorzubereiten. Noch haben wir Zeit, uns hineinzubegeben in all diese Dinge, von denen die Bibel uns sagt, dass sie da sind, die wir aber praktisch heute noch nicht haben, oder? Sonst wird es in Vorarlberg anders aussehen. Unter den Geschwistern, unter den Gemeinden und sogar in den Gemeinden wird es anders aussehen. Und auch hier unter uns würden die Gottesdienste und Versammlungen anders laufen. Aber wir sind auf dem Weg dahin. Und ich sehe das vor mir. Ja, und das ist gewaltig. Und ich freue mich drauf. Und ich möchte das haben. Willst du das auch haben?
Amen.
Amen. Ja. Gut, dann lasst uns jetzt aufstehen und beten. Ja.